ARD.
Und deswegen ist es sehr klar, dass so wie wir als Deutsche mehr als 1000 Tage an diesem Frieden gearbeitet haben, werden wir natürlich auch alles, was dem Frieden in der Zukunft dient, das von deutscher Seite mit all unseren Kräften unterstützen.
Außenministerin Baerbock hat mit ein paar wenigen Sätzen viel Aufregung heraufbeschworen und eine Debatte über Bundeswehrtruppen in der Ukraine.
Ihr Regierungskollege, Verteidigungsminister Pistorius, hat im Bundestag vor der Gefahr durch Russland gewarnt.
Gleichzeitig ist Russlands Außenminister Lavrov zum ersten Mal seit Kriegsbeginn wieder in der EU. Bei einem Treffen der OSZE auf Malta hat er viel Kritik geerntet.
Und Kremlchef Putin hat auf einer Rede in Moskau deutsche Unternehmen umgarnt und eingeladen, nach Russland zurückzukehren, mit offenbar vergifteten Worten.
Wir blicken auch in den Nahen Osten. Es gab einen weiteren Antrag darauf, Deutschland seine Waffenlieferungen nach Israel zu verbieten. Aber auch der ist von einem Gericht abgelehnt worden.
Und Katar nimmt Berichten zufolge seine Vermittlerrolle zwischen Israel und der Hamas wieder auf.
Hallo, ich bin Milad Kupay. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Und heute mit mir im Podcast ist Pascal Küpper aus der NDR Info Nachrichtenredaktion.
Hallo.
Hallo Pascal. Ja, wir haben es ja zu Beginn schon kurz anklingen lassen. Außenministerin Baerbock hat eine Debatte angestoßen, ob sich Deutschland an Friedenstruppen in der Ukraine beteiligen sollte. Für den Fall, dass ein Waffenstillstand erreicht werden kann, was momentan noch in weiter Ferne zu liegen scheint.
Ja, sie hat sich am Rande eines NATO-Treffens in Brüssel geäußert. Baerbock wörtlich, es stehen verschiedene Elemente eines Friedens in der Ukraine im Raum, zum Beispiel eine internationale Präsenz zur Absicherung eines Waffenstillstandes. Auf Nachfrage eines Reporters, wie eine mögliche deutsche Rolle dabei aussehen könnte, blieb Baerbock aber schwammig. Und für viele klang das eben so, als könnten Bundeswehrsoldaten irgendwann einen möglichen Frieden in der Ukraine absichern. Oder so, als würde Baerbock das zumindest nicht ausschließen. Reaktionen auf ihre Aussagen hat Lydia Jacobi zusammengefasst.
Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz sagte, er halte solche Spekulationen zum jetzigen Zeitpunkt für unverantwortlich. Und der EU-Abgeordnete Michael von der Schulenburg, Mitglied vom BSW, erklärte das Gedankenspiel bei MDR aktuell für ohnehin unrealistisch.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass NATO-Soldaten die eine Pufferzone kontrollieren zwischen Russland und der Ukraine. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Russland dem zustimmt. Das würde bestimmt nicht passieren, schon gar keine deutschen Soldaten, nicht?
Auch Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, betont, dass Überlegungen zu einem Friedensschluss am russischen Unwillen scheiterten. Natürlich müssten sich Politik und Militär auf alle möglichen Szenarien vorbereiten, aber diese Strategien gehörten in die Hinterzimmer und nicht an die Öffentlichkeit. Derzeit müsse man die Ukraine dabei unterstützen, ihr Territorium zu sichern. Alles andere liege in der Zukunft, so Hart bei MDR aktuell.
Und deswegen irritiert das nur und es wird in Russland mit Sicherheit als Propaganda genutzt. Denn Putin wird behaupten, Annalena Baerbock erwägt, dass deutsche Soldaten sich in diesen Krieg einschalten. Das hat sie nicht gesagt, aber das wird die Propaganda in Moskau draus machen und das ist einfach falsch. An diesem Punkt muss man vorsichtiger sein.
Das Problem an der ganzen Debatte ist nach Ansicht von Verteidigungsminister Boris Pistorius, dass Baerbock auf eine hypothetische Frage geantwortet hat, und zwar sehr allgemein. Im Deutschlandfunk sagte er,
wenn es zu einem Waffenstillstand kommt, falls es dazu kommt, dass dann irgendjemand friedenssichernde Maßnahmen mit militärischen Mitteln dort vorsieht, sei es die NATO, die Europäische Union, wer auch immer, das ist dann die nächste Vorbedingung, dafür zu diskutieren, wer daran teilnimmt. Das hängt also von der Art des Mandats ab, es hängt von dem Umfang ab, es hängt von der Akzeptanz durch die heute den Krieg führenden Parteien und die dann über einen Waffenstillstand verhandeln. Schon an diesen vielen Wenn-Fragen und Falls-Fragen sieht man, man kann das heute noch gar nicht ernsthaft diskutieren, aber man wird es irgendwann diskutieren müssen.
Deswegen sprang auch Kanzler Olaf Scholz Baerbock zur Seite. Ihre Aussage sei, so Scholz, weder ein Ja noch ein Nein.
Wir haben gerade eine Stimme von Boris Pistorius gehört. Der Verteidigungsminister hat sich heute auch im Bundestag zum Krieg gegen die Ukraine geäußert. Was genau hat er da gesagt?
Vor allem hat er vor einer wachsenden militärischen Bedrohung durch Russland gewarnt. Zitat, Russland hat vollständig auf Kriegswirtschaft umgestellt und stellt der Armee jedes Jahr bis zu 1500 Panzer auf den Hof. Das seien ungefähr doppelt so viele, wie die größten 5 europäischen Länder zusammen im Bestand haben. Pistorius hat dann noch ergänzt, für ihn bzw. für Deutschland stehe fest, Russland sei die größte Bedrohung unserer Sicherheit und werde das auf absehbare Zeit auch bleiben.
Wenn wir auf Russland schauen, hat heute besonders ein Mann für Schlagzeilen gesorgt, Sergei Lavrov, der russische Außenminister. Er hat auf Malta am Ministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE, sein erster Besuch in der EU seit Kriegsbeginn und die Kritik anderer Teilnehmer ließ nicht lange auf sich warten, oder?
Nein, so hat zum Beispiel der Außenminister aus Polen, Sikorski, ihm Lügen vorgeworfen. Lavrov komme nur nach Malta, um über die russische Invasion zu lügen. Er selbst, also Sikorski, werde deshalb nicht mit Lavrov an einem Tisch sitzen. Die OSZE habe erst dann wieder einen Sinn, wenn Russland sich endlich aus der Ukraine zurückziehe. Eigentlich gilt die OSZE ja auch als Dialogplattform zwischen Ost und West. Und der ukrainische Außenminister Sybiha hat Lavrov in seiner Rede nicht beim Namen genannt, sondern nur als, Zitat, Kriegsverbrecher an diesem Tisch angesprochen und gefordert, Russland müsse die Ukraine in Ruhe lassen.
Und Lavrov, wie hat er sich geäußert?
Naja, er hat einerseits dem Westen Vorwürfe gemacht und vor einem breiteren militärischen Konflikt gewarnt. Der Westen sei dafür verantwortlich, dass ein neuer kalter Krieg entstehe und das Ganze könne in ein heißes Stadium übergehen. Lavrov hat dann noch behauptet, westliche Staaten hätten den Krieg in der Ukraine angefacht. Das hat dann aber sofort sein US-Kollege Blinken zurückgewiesen und als Desinformationstsunami bezeichnet. Und auch Bundesaußenministerin Baerbock hat von unerträglichen Lügen gesprochen. Direkt an Lavrov gerichtet, sagte sie wörtlich, sie können sich selbst etwas vormachen, aber uns, den 1,3 Milliarden Menschen in Europa, können sie nichts vormachen.
Lass uns noch auf ein anderes Thema schauen, das mit dem Krieg zusammenhängt, den Rückzug westlicher, also auch deutscher Unternehmen aus Russland. Mhm. Russlands Präsident Putin hat genau das jetzt in einer Rede in Moskau aufgegriffen und die Unternehmen dazu eingeladen, zurückzukehren.
Ja, Putin bezeichnet Russland, erwartungsgemäß muss man sagen, als Markt, auf dem man erfolgreich Geschäfte machen könne. Sein Land komme auch ohne die ausländischen Firmen aus. Die ausländischen Firmen bekämen aber, so Putins Behauptung zumindest, große Probleme durch ihren Rückzug. Als Negativbeispiel dafür hat er dann Volkswagen genannt. Statt einer ernsthaften Einladung ist es also auch gut möglich, dass Putin die VW-Krise einfach dafür nutzen will, Salz in die Wunde zu streuen. Mehr dazu von unserem Korrespondenten Jürgen Buch.
Vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine war Russland ein wichtiger Produktionsstandort und Absatzmarkt für den Konzern. Kein Zufall, dass Putin gerade jetzt von VW spricht, wo es bei dem Konzern um Entlassungen und Werkschließungen geht. Schauen Sie, welche Probleme Volkswagen gerade hat. Warum hat VW den russischen Markt verlassen? Sie hätten ja arbeiten und ihre Produkte verkaufen können und hervorragende Gewinne erzielt. Aber jetzt müssen die VW-Mitarbeiter dafür bezahlen. Tausende streiken, Fabriken werden geschlossen und tausende Menschen werden auf die Straße gesetzt. Ich möchte nicht sagen, dass die deutsche, ja die gesamte europäische Wirtschaft ausschließlich wegen des Abbruchs der Beziehungen zu Russland schwere Zeiten erlebt. Aber der Abbruch der Beziehungen zu Russland spielt dabei definitiv eine ernsthafte Rolle. Russische Stabilität gegen westliche Krise. Und schuld daran ist der Westen selbst, so stellt es Putin dar. Ob sich deutsche Unternehmen von den Worten Putins beeindrucken lassen, ist fraglich. Immerhin steht Deutschland auf der Liste sogenannter unfreundlicher Länder. Wer in Russland Geschäfte macht, unterliegt vielen besonderen Regelungen, die es erschweren, in Zukunft den Markt wieder zu verlassen. Das könnte zu einer Falle werden. Die Wirtschaftsanwälte der russischen Kanzlei Nikolajew und Partner haben neulich erklärt, es sei fast unmöglich für westliche Eigentümer, Russland mit Vorteilen zu verlassen. Zurzeit dürfen Ausländer bei Geschäftsverkäufen nur 40% des Marktwerts verlangen und müssen eine Sondersteuer von 35% entrichten. Erlöse aus Unternehmensverkäufen müssen außerdem auf ein russisches Sperrkonto eingezahlt werden. Wer also in Russland produziert, muss nicht nur Sanktionsvorschriften beachten, sondern ist auch an die russischen Gesetze gebunden, die Unternehmen im Zweifel stark belasten können.
Ja, soweit heute unser Themenkomplex Ukraine-Krieg. Jetzt schauen wir in den Nahen Osten. Immer wieder wird ja über die deutschen Waffenexporte an Israel diskutiert. Mehrfach haben Menschen hierzulande versucht, die Exporte gerichtlich stoppen zu lassen. Ein weiterer Antrag darauf ist jetzt gescheitert.
Ja, ein Palästinenser aus dem Gazastreifen hatte sich an das Berliner Verwaltungsgericht gewandt und beantragt, der Bundesregierung die Waffenausfuhr nach Israel verbieten zu lassen. Das Gericht hat den Antrag aber zurückgewiesen, genau wie schon ähnliche Eilanträge im Juni. Der Antragsteller hat jetzt noch die Möglichkeit, Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zu erheben. Er selbst sagt, dass mit den Waffenlieferungen die konkrete Gefahr einhergehe, dass Israel sie völkerrechtswidrig einsetze. Das Berliner Verwaltungsgericht hat allerdings keinen Anlass gesehen, den vorher schon gefassten Beschluss jetzt abzuändern.
Und dann gibt es noch eine Meldung von der Nachrichtenagentur AFP, über die wir zum Schluss sprechen sollten. Die Agentur berichtet nämlich, dass Katar seine Rolle als Vermittler zwischen Israel und der islamistischen Hamas wieder aufgenommen hat. Es geht da ja um Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung der verschleppten Geiseln. Was steckt denn genau dahinter?
Ja, die AFP beruft sich auf diplomatische Kreise, ohne jetzt genaue Angaben zu machen. Katar hatte schon monatelang zusammen mit den USA und mit Ägypten erfolglos mit beiden Kriegsparteien verhandelt. Und im November hatte der Golfstaat dann erklärt, seine Vermittlerrolle auf Eis zu legen, zumindest solange Israel und die Hamas nicht zu ernsthaften Gesprächen bereit seien. Ja, ob sich jetzt dahingehend etwas geändert hat oder warum Katar jetzt offenbar wieder vermitteln will, dazu hat die Nachrichtenagentur, soweit wir das zum Redaktionsschluss wissen, noch keine Angaben gemacht.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.